erleben Sie unseren neuen Hyundai Showroom im Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Es ist der Abend des 19. November 2010. Fabian S. aus Geisenheim trifft sich mit Freunden im Wiesbadener Kulturpark. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, die hier nicht nur im Sommer gerne die Zeit verbringen. Doch dieser Abend wird ein Einschnitt. Fabian wird nicht mehr zurück nach Geisenheim kommen. Er stirbt nach einem brutalen Angriff, der weitreichende Folgen haben wird.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die etwas anders ist. In vielen Fällen geht es hier in unserem Podcast um spannende Ermittlungsarbeit, um Finden, die die Täter schlagen, um der Polizei zu entkommen und um Beamte, die kleinste Puzzlestücke zusammensetzen müssen, wie an einem Mosaikkunstwerk, um der Lösung einen kleinen Schritt näher zu kommen. In unserem heutigen Fall ist die Sache aber irgendwie vermeintlich einfacher. Der Tathergang wird schnell aufgeklärt und auch die Täter kann man schnell ermitteln und vor die Richterin stellen. Aber es gibt zwei Faktoren, die den Fall um den Mord an Fabian S. so interessant machen. Auf der einen Seite natürlich das Verbrechen an sich, die grausame Brutalität, mit der vorgegangen wird und die belanglose Banalität, die das Motiv zu sein scheint. Und auf der anderen Seite sind es die Folgen dieser Tat. Es ist nicht das erste und bei weitem nicht das einzige brutale Verbrechen, das Wiesbaden in dieser Zeit erschüttert. Und doch steht es exemplarisch für eine scheinbar krasse Verrohung der Gesellschaft. Und damit wird es zum Anlass eines Sicherheitskonzepts für die Landeshauptstadt. Es folgen zahllose Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung und in Sicherheitskreisen. Es folgt Videoüberwachung und es folgt die Empörung über selbige. Aber lasst uns erst einmal über den Ort sprechen, der hier um 2010 so in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist. Der Kulturpark in Wiesbaden. Das war mal eine relativ trostlose Betonwüste, so zwischen Hauptbahnhof und Schlachthof und auch südlich darüber hinaus. Und dieses Triste und Trostlose, das wollte man diesem Areal nehmen. Ich meine, die Umgebung hält jetzt auch nicht unbedingt Highlights bereit, so dass man sagen könnte, ja, ist ja nur ein kleiner Fleck, aber was haben wir da? Klar, im Norden den Wiesbadener Hauptbahnhof. Und dann, wenn man in Richtung Schlachthof läuft, erstmal den Taxistand, dann einen großen Parkplatz. Die Gleise laufen auf der gegenüberliegenden Seite entlang und östlich, dann zwischen Kulturpark und Mainzer Straße, halt so ein Industriemix aus Autohäusern, Fastfood und so weiter. Was aber so ein wenig die Bedeutung des Areals erhöht, sind die vielen Anlaufpunkte da drumherum, gerade für Jugendliche. Also wir haben den Hauptbahnhof als einen großen zentralen Treffpunkt mit Einkaufscenter nebenan, wo du eigentlich alles bekommst. Der Schlachthof, wo alle Musikgenres aufeinandertreffen, also eine große Veranstaltungsvenue. Dann ist da auch noch die Crea, die Kreativfabrik als weiteres Kulturzentrum. Nebenan auch noch das Murnau Filmtheater, ein Kino, das ebenfalls Besucher in dieses Gebiet zieht. Man sieht also, hier trifft viel aufeinander. An der Mainzer Straße gibt es dann ja auch noch einige Fastfood-Ketten, auch die ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Aber abgesehen von diesen ganzen teilweise Institutionen selbst, die sich um den Kulturpark herum angesiedelt haben, gibt es dazwischen keinen richtigen Ort, um Zeit vor oder nach einem Konzert oder Film zu verbringen oder generell irgendwie eine gute Zeit zu haben. Also muss dieser Ort geschaffen werden. Er wird auch geschaffen mit dem Namen Kulturpark. Im Oktober 2008 beginnt man mit der Umgestaltung des Geländes, legt Rasenflächen an, pflanzt Bäume, Sitzgelegenheiten werden aufgestellt, eine Poolbahn, ein kleiner Skatepark, ein Beachvolleyballfeld und Spielgeräte für Kinder werden installiert. Und schon ein Jahr darauf, also 2009, wird der erste Abschnitt dieses Parks auch eingeweiht. Und die Entwicklung bleibt auch nicht stehen, es kommt immer mal wieder was hinzu. Vor allem auch der Bereich südlich des Kulturzentrums Schlachthof hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Und ich finde, es ist auch eigentlich ganz schön geworden. Ich glaube, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, die dort ihre Freizeit verbringt, aber es zeigt sich dann 2009, dass man die Zielgruppe dafür, also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, ganz gut erreicht hat. Vor allem Jugendliche nutzen die Flächen. Und das auch unabhängig von den Angeboten, die es um den Kulturpark herum so gibt. So wird der Park vor allem in den Sommermonaten zur ersten Anlaufstelle am Abend. Einfach auf der Wiese sitzen und zusammen was trinken. Wobei, in vielen Fällen muss man hier wohl eher von Saufen sprechen. Und das passiert ja nicht nur ab 16 aufwärts, sondern schon junge Besucherinnen und Besucher lassen sich hier regelrecht volllaufen. Viele junge Menschen, Freizeit, vielleicht Langeweile und Alkohol. Das ist keine gute Mischung. Und das zeigt sich auch in der polizeilichen Kriminalstatistik, in der der Kulturpark plötzlich eine größere Rolle spielt als bisher. Zwischen 2008 und 2010 haben sich die Fälle von Körperverletzungen nur in diesem Gebiet fast verdreifacht. Von 18 Fällen steigt die Zahl auf 50. Nimmt man neben Körperverletzungen auch noch andere Gewaltdelikte hinzu, sind es sogar 57. Zu dieser Gewaltkriminalität zählen auch Mord, Vergewaltigung und andere Straftaten. Dazu kommen Diebstähle, Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte sowie weitere Straftaten, was dann insgesamt 114 an der Zahl im Jahr 2010 bedeutet. Im Vergleich dazu, 2008 waren es 54, also weniger als die Hälfte. Und ich meine, klar, wenn die Fläche nun deutlich intensiver genutzt wird, dann führt das rein statistisch gesehen auch zu mehr Straftaten. Denn wo keine oder kaum Menschen sind, da passieren dann natürlich auch keine oder kaum Verbrechen. Aber trotzdem, es zeigt, dass sich der Bereich Kulturpark zu einer Art Kriminalitätsschwerpunkt in Wiesbaden entwickelt hat. Und der traurige Höhepunkt, das ist sicherlich der heutige Fall. Und er beginnt mit dem eingangs erwähnten Ausflug von Fabian S. aus Geisenheim. Er ist mit einigen Freunden im Zug nach Wiesbaden gekommen, um eben auch dort im Bereich des Kulturparks mit ihnen den Abend zu verbringen. Fröhlich ist er dabei, wie Freunde von ihm berichten. Doch der Abend, dieser Freitagabend, nimmt einen dramatischen Verlauf für ihn. Montags heißt es dann im Wiesbadener Kurier, 18-Jähriger stirbt nach Schlägerei. Als die Rettungskräfte am Kulturpark eintreffen, da sieht es nicht gut aus für Fabian. Er ist nicht bei Bewusstsein, blutüberströmt und wird ins Krankenhaus mitgenommen. Aber er hat keine Chance. Alle medizinischen Bemühungen können ihn nicht mehr retten. Die Ärzte stellen den Hirntod fest. Was man da schon weiß, ist, dass dem Tod wohl eine Schlägerei vorausgegangen sein soll. Wie Fabian aber zu Tode gekommen ist, das muss zunächst eine Obduktion klären. Was es schon gibt, ist ein dringend Tatverdächtiger und der ist gerade einmal 16 Jahre alt. Einige Zeit nach der Tat hat er sich der Polizei gestellt. Es hat nämlich auch richtig viele Zeugen gegeben, denn an diesem Freitagabend sind Fabian und seine Freunde bei weitem nicht alleine und so steuert er am Tag nach der Tat von sich aus die Polizei an. Die Polizei wiederum, die sucht zu diesem Zeitpunkt noch nach einem südländisch aussehenden Verdächtigen, so wird das formuliert. Denn ein Freund des 16-Jährigen hat wohl bewusst eine falsche Aussage gemacht, als ihn die Polizei nach der Tat im Kulturpark als Zeugen befragt. Dieser ausgedachte Täter, der soll mit Fabian aneinander geraten sein und nach der Tat geflüchtet sein. Er erzählt dann auch noch etwas von einer Gürteltasche, die der Täter dabei gehabt habe. Und das hat richtig üble Folgen. Wie so oft sind es die Leute mit Schaum vorm Mund, die online schon wieder gegen Geflüchtete hetzen. Pauschalisierend, ekelhaft und unter der Gürtellinie sind die Kommentare, die man nach dem Verbrechen im Internet lesen muss. Und auch die Polizei wird so natürlich in die Irre geführt. Bei der Fahndung, noch in der Nacht zum Samstag, konzentrieren sich die Beamten dann natürlich auf Menschen, zu denen die angegebene Beschreibung gepasst hat, was aber natürlich überhaupt nicht zielführend ist. Über Stunden wird die Innenstadt verstärkt bestreift. Ohne Ergebnis. Die Polizei ist schockiert von dieser Gleichgültigkeit. Denn nicht nur gab es die erfundene Täterbeschreibung zum Schutz des eigenen Kumpels. Da hat es dann auch Fälle gegeben, in denen Zeugen befragt wurden, die Täter oder Opfer angeblich gar nicht kennen, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass das gelogen war. Ein sehr seltsames Verständnis von Freundschaft jedenfalls. Der 16-Jährige selbst gibt einen Tag später aber zu, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Mehr kann man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Simon R., so der Name des 16-Jährigen, ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist wegen verschiedener Dinge schon mal aufgefallen, eine Vorstrafe hat er aber noch nicht. Die Debatte um die Sicherheit im Kulturpark am Schlachthof wird von dem tragischen Ereignis jedenfalls nochmal richtig befeuert. Denn dieser Vorfall hier ist nicht der einzige. Ende Juni wird ein 20-Jähriger niedergeschlagen und getreten. Ein 19-Jähriger wird durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt und jetzt das. Noch ein paar Monate früher ein weiterer Todesfall. Diesmal aber nicht im Kultur, sondern im Kurpark der Stadt Wiesbaden, beziehungsweise davor am Warmen Damm. Das Opfer ist dieses Mal kein junger Mann, sondern ein Straßenmusiker aus Osteuropa. Und das Motiv ist offenbar Langeweile. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben den 45-Jährigen im Mai 2011 im Schlaf so brutal zusammengetreten, dass er an seinen Verletzungen gestorben ist. Der Mann hatte sich zum Schlafen in die Parkanlage gelegt und wurde wohl auch mehr oder weniger im Schlaf ermordet. Mit heftigen Tritten gegen Gesicht und Kopf. Also einer unfassbaren Brutalität und aus nichtigsten Gründen. Also aus gar keinen Gründen. Einfach weil sie töten wollten. Weil sie in eigenen Worten mal wieder jemanden klatschen und abziehen wollten. Das Vorgehen oder die Art und Weise des Angriffs ähnelt sich, wie man später noch herausfinden wird, und ist in gewisser Weise mit dem Angriff auf Tim im Kulturpark vergleichbar. Als Straßenmusiker hatte sich der Mann in der Wiesbadener Fußgängerzone etwas Geld verdient. Wie die Polizei damals erklärt, hatte er nichts mit dem klassischen Milieu der Wiesbadener Obdachlosen zu tun und sei freundlich und sehr positiv gestimmt gewesen. Er habe nie Streit gesucht. Zufällig wird der Opfer von blinder Gewalt. Gewalt aus Langeweile, weil man nichts Besseres zu tun hat. Eine Beziehung zwischen den Tätern und dem Opfer gab es nicht. Auch keinen vorausgegangenen Streit, wie gesagt, der Straßenmusiker schlief, als sich die Angreifer näherten. Hinzu zu dieser Lage kommt ein Verbrechen im Mai 2011. Das ist lange nach dem Angriff auf den 18-Jährigen, aber das kocht da alles wieder hoch, zumal der Prozess zu dieser Zeit noch läuft. Auch dort kam es zu einem Streit, nachdem zwei Gäste eines Grillfests an einer Tankstelle am Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden Kohle- und Biernachschub organisieren wollen. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf zwei Männer, die auf einer Bank saßen. Schon dort soll die Stimmung angespannt gewesen sein. Man hat sich mit Blicken fixiert und auf dem Rückweg ist es dann eskaliert. Beleidigungen fliegen umher, dann fliegen die Fäuste und schließlich sticht ein 21-Jähriger mit einem Klappmesser zu. Mehrmals. Sein 19-jähriges Gegenüber stirbt, sein Begleiter wird schwer verletzt. Aber lasst uns zu unserem heutigen Fall zurückkehren. Nur diese Informationen zu den anderen Fällen, diese Einbettung, die braucht es, um zu verstehen, wie angespannt die Lage zu dieser Zeit in Wiesbaden ist. Wie unsicher sich die Wiesbadener fühlen, besonders junge Menschen, die sich abends eben gerne draußen treffen und die eher zu Fuß oder mit dem Bus nach Hause fahren. Am 23. November, dem Dienstag nach der Tat, wird dann ein zweiter Tatverdächtiger verhaftet. Es ist ein 31-Jähriger aus Wiesbaden, der zusammen mit dem 16-Jährigen, der ja bereits bekannt ist, für den Tod von Fabian verantwortlich sein soll. Er sitzt in Untersuchungshaft und wirft dem 16-Jährigen vor, für den Tod des 18-Jährigen verantwortlich zu sein. Der wiederum sagt, der Haupttäter sei der 31-Jährige. Die Verdächtigen belasten sich gegenseitig. Wer in der Auseinandersetzung letztlich welche Rolle gespielt hat und wie viel Schuld welchem Beteiligten damit zukommt, lässt sich hier also noch nicht sagen. Was aber gesichert scheint, ist, dass die beiden Verdächtigen in welcher Form auch immer in die tödliche Schlägerei verwickelt waren. Beide eint außerdem, dass sie am Freitagabend, also am Tattag, auffälliges Schuhwerk getragen haben sollen. Simon R. soll Springerstiefel, Oliver B. Schuhe mit Stahlkappen getragen haben. Und obwohl das Obduktionsergebnis zu diesem Zeitpunkt noch aussteht, kann man schon mal vorsichtig kombinieren, denn der Hirntod des Opfers zurückzuführen auf schwere, irreversible Hirnverletzungen, der kann natürlich durch Tritte mit solchen Schuhen zustande gekommen sein. Die Rolle des 31-Jährigen ist zunächst aber nicht nur für das Verbrechen an sich unklar, sondern passt auf den ersten Blick auch nicht in die gesamte Szenerie. Das Opfer 18. Der Verdächtige 16. Generell ist der Besucherschnitt eher jünger. Und was macht ein 31-Jähriger mitten in diesem Getümmel? Der Polizei ist der Mann jedenfalls bestens bekannt, denn im Sommer 2006 wurde er wegen einer Vergewaltigung zu 4 Jahren und 8 Monaten im Gefängnis verurteilt. Und wenn man jetzt rechnet, ja, dann ist diese Strafe im November 2010 noch nicht abgesessen. Der Mann, er heißt Oliver B., wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. Aber, so heißt es zumindest, mit der Einschränkung oder dem Zusatz, dass er nun unter Beobachtung stehen solle. Unter welcher genau ist fraglich, denn sie hat den Mann mindestens einmal an diesem Abend aus den Augen verloren. Auch wegen gefährlicher Körperverletzung wurde Oliver B. bereits verurteilt. Ein weiteres Mal stand er wegen Beleidigung vor Gericht, musste eine Geldstrafe zahlen. Während die Polizei weiter Befragungen durchführt, ermittelt und die Obduktion läuft, herrscht in Wiesbaden Entsetzen über diese Sammlung an unfassbaren Gewaltausbrüchen. Am Freitag, also eine Woche nach der Tat, versammeln sich rund 100 Personen im Kulturpark. Sie zünden Kerzen an, legen Blumen nieder und drücken ihr Mitgefühl aus. Wo normalerweise Jugendliche feiern und trinken, herrscht an diesem Abend Stille. Und auch für die Besucherinnen und Besucher des Wiesbadener Schlachthofs ist es ein komisches Gefühl. Das Kulturzentrum, in dem sich zu Konzerten in der Halle auch schon mal mehr als 2000 Menschen zusammenfinden, bringt mit die größte Frequenz in dieses Areal. Carsten Schnack vom Schlachthof sagt 2010 gegenüber unserem Reporter, dass das Ereignis den Schlachthof nur mittelbar betreffe. Er sagt, der Schlachthof selbst hat damit nichts zu tun. Und trotzdem, unsere Besucher werden zu Opfern. Handys werden geklaut, es wird geprügelt. Er schätzt, dass bis zu 200 Jugendliche sich im Sommer in dem Bereich zwischen Hauptbahnhof und Schlachthof treffen. Und der hohe Alkoholkonsum, der stimuliere die Jugendlichen noch zusätzlich. Dass sie dort im Park abhängen, das habe mit der Attraktivität seit der Umgestaltung zu tun, vermutet Schnack. Aber dass allein dieser Ort etwas mit dem Alkoholmissbrauch zu tun habe, das sieht er nicht so. Gesoffen wird überall, sagt er und verweist auf Kerben, Weinfeste und andere Veranstaltungen, bei denen es immer wieder auch Schlägereien gibt. Daher bemüht man sich im Schlachthof, tabak- und alkoholfreie Alternativen zu schaffen, zum Beispiel mit der Kidsparty Caramba. Carsten Schnack spricht von 50 bis 100 Gästen bei jeder Veranstaltung und will weiter an nicht repressiven Maßnahmen arbeiten, mit denen sich die Situation verbessern könnte. Das sagt sogar auch die Jugendkoordinatorin Sabine Sonnberg von der Wiesbadener Polizeidirektion. Sie kennt die Szene im Kulturpark sehr gut und weiß, dass nur durch Präsenz, Kontrollen und Überwachung langfristig keine bessere Situation entstehen wird. Vielmehr brauche es einen ständigen Ansprechpartner vor Ort, aber dafür eben auch, wie so oft, das nötige Geld. Zu dem Schluss, keine härteren Strafen, aber mehr Prävention, kommt auch eine Diskussionsrunde in Wiesbaden, die nach den Vorfällen stattfindet. Wie gesagt, das hat viele erst einmal wie wachgerüttelt. Unter den Diskutierenden war unter anderem ein Justizangestellter der Wiesbadener Jugendvollzugsanstalt. Seiner Meinung nach reichten die Strafen aus. Vielmehr sei der richtige Ansatz, stärker auf Prävention zu setzen und auch die Rückfallgefahr von Straftätern im Blick zu behalten. Astrid Block kann da nur zustimmen. Sie ist Jugendrichterin und auch mit in der Runde. Sie weist darauf hin, dass die Jugendlichen oft so vernachlässigt sind, sie wüssten nicht einmal, wann sie schlafen sollten. Sie brauchen ihrer Meinung nach vor allem Strukturen, einen Grund, um aufzustehen. Denn wenn sie nach abgesessener Strafe in die Freiheit kommen, dann schleichen sich eben ganz schnell wieder diese alten Muster ein, die es zu durchbrechen gilt. Es wird aber nicht nur geredet, auch wenn solche Diskussionsrunden natürlich sensibilisieren und weiterbringen können. Viele schreien trotzdem nach Handeln statt diskutieren, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt erstmal wieder zurück zu den beiden Verdächtigen. Denn es sitzen ja mittlerweile zwei Personen in Untersuchungshaft, denen eine Tatbeteiligung vorgeworfen wird, aber das ändert sich im Januar 2011 wieder, denn da wird der 16-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt und der durfte das Gefängnis verlassen. Er muss sich nun einmal in der Woche bei der Polizei melden, jeden Tag um 21 Uhr zu Hause sein und darf das Areal um den Schlachthof nicht mehr betreten. Oliver B. bleibt in U-Haft, bis dann im August 2011 endlich der Prozess gegen die beiden beginnt. In der Anklage wird den beiden Wiesbadenern Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Und es wird dann auch skizziert, wie die Auseinandersetzung in dieser verhängnisvollen Nacht überhaupt angefangen und wie sie ihren Lauf genommen hat. Fabian, wir erinnern uns, eigentlich bei bester Laune trifft den 2 Jahre jüngeren Simon im Kulturpark. Eine nicht ganz einfache Konstellation, wie sich herausstellt, denn Simon ist jetzt mit Felix Ex-Freundin zusammen. Und dann ist da noch was. Die 16-Jährige hat Simon erzählt, dass Fabian ihr schon 3-mal Backpfeifen verpasst habe. Ob das stimmt, lässt sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Klar, da müsste man auch den vermeintlichen Schläger zu befragen, aber der kann sich nicht mehr äußern. Daher lassen wir diesen Vorwurf an dieser Stelle so stehen, aber eben mit dem Hinweis, dass wir hier im Konjunktiv bleiben müssen. An diesem Abend wird dann aber nicht mehr viel geredet und erzählt, sondern ziemlich schnell gehen die beiden aufeinander los. Das ist zunächst mal ein Gerangel, es wird eine Prügelei daraus, aber so richtig gefährlich oder lebensbedrohlich wird es dann nicht. Auch wenn Fabian im Verlauf dieser Schlägerei bereits Schläge und Tritte von seinem jüngeren Kontrahenten kassiert, einen wortwörtlich tödlichen Wendepunkt nimmt die Sache, als sich Oliver B. einschaltet. Er hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Er kennt das Opfer, Fabian S., nicht einmal. Er ist weder bedroht noch beleidigt oder belästigt worden. Er war nicht beteiligt und musste oder wollte auch niemandem zur Hilfe eilen. Aber als er die Prügelei beobachtet, da eilt er zu dieser Szenerie. Er mischt sich ein, verpasst Fabian einen harten Schlag, sodass der 18-Jährige zu Boden geht. Und dann gehen diese gefährlichen Tritte los. Schwere Schuhe mit Stahlkappen, immer wieder, gezielt und mit großer Wucht tritt er gegen den Kopf des Opfers, das zu diesem Zeitpunkt wehrlos auf dem Boden liegt. Auch Simon soll noch zugetreten haben, aber diese Eskalation der Gewalt, die beginnt wohl erst, als Oliver B. mitmischt. Aus Spaß, andere zu schlagen, wie der Staatsanwalt damals sagt. Als die beiden dann merken, was sie angerichtet haben, verlassen sie den Tatort. Soweit die Theorie, soweit die Anklage. Ob es in dieser verhängnisvollen Nacht auch wirklich so abgelaufen ist, muss nun das Gericht klären. Vor der Jugendstrafkammer wird verhandelt, im Justizzentrum in Wiesbaden, auf der Mainzer Straße, nur etwa 400 Meter von dem Ort des Verbrechens entfernt. Viele Zuschauer sind gekommen, um einen Blick auf die Täter zu werfen. Wer ist zu einer solchen Tat fähig? Die Anwältin des 16-Jährigen hatte zuvor beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen, um den Jugendlichen zu schützen. Das wurde aber abgelehnt, unter anderem, weil mit Oliver B. auch ein mittlerweile 32-Jähriger mit auf der Anklagebank sitzen wird. Und außerdem verweist die Richterin auch darauf, dass Simon selbst in dem sozialen Netzwerk Wer kennt wen eine Art Stellungnahme abgegeben und sich damit selbst schon in die Öffentlichkeit gestellt hat. Ja, über Wer kennt wen, so war das damals. Es gibt aber Leute, die bleiben trotzdem draußen, freiwillig. Es sind die Eltern des getöteten Fabian S. Verwandte sind als Nebenkläger auch im Saal, aber die Mutter wird zitiert mit »Ich ertrage es nicht«, was sich auf die Details der Tat und die Verletzungen ihres Sohnes bezieht. Und natürlich auch die Konfrontation mit den Angeklagten, die ihr das eigene Kind genommen haben. Und von den beiden Angeklagten redet eigentlich nur einer, Simon R. Man habe sich an diesem Abend betrunken, wie so häufig im Kulturpark, und Fabian S., habe ihn angestresst, wie er sagt, habe wissen wollen, warum er ihm seine Freundin weggenommen habe und dass es dann zu der besagten Schlägerei gekommen sei. Simon sagt dazu, als wir uns gekloppt haben, war es völlig harmlos. Fabian habe völlig unversehrt ausgesehen und dann sei Oliver B. hinzugekommen, dessen Gewalt ihn, Simon, irritiert habe. Was dann genau passiert ist mit dieser irritierenden Gewalt, das kann oder will er nicht sagen. Er habe Erinnerungslücken. Mir fehlen da ein paar Sachen, sagt er. Das trifft für vieles an diesem Abend zu. Dass er bei der Schlägerei nichts abbekommen habe und dass Fabian unversehrt ausgesehen habe, das weiß er aber scheinbar noch. Oliver B. spricht nicht, als er vor Gericht auftritt. Er lässt seinen Anwalt seine Schilderung verlesen. Und nach dieser Schilderung habe er die Schlägerei zwischen den beiden deutlich jüngeren Streithähnen einfach nur schlichten wollen. Eine Schlichtung, in deren Verlauf er weiter zutritt, als Simon und Fabian schon gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Und auch B. gibt an, betrunken gewesen zu sein. Er habe sich, Zitat, die Lichter ausgeschossen. Dagegen sprechen aber die vielen Zeugenaussagen vor Gericht. B. sei ziemlich klar gewesen an diesem Abend und auch nach der Tat. Scheiße, ich hab den umgebracht, sagt einer von ihnen, habe er gesagt. Auch sein Gang, sein Verhalten später, das habe alles nicht so gewirkt, als sei er total betrunken. Und das lässt nicht zu, dass er seinen Zustand in welcher Form auch immer entschuldigend für diese Tat anführen kann. Erinnerungslücken, wohl aufgrund des heftigen Alkoholkonsums in der Tatnacht, hatten auch viele der ins Gericht geladenen Zeuginnen und Zeugen. Man hatte das Gefühl, das sind hier irgendwie niemand so richtig ernst. Die Stimmung bei den Geladenen ist gut. Es wird sich viel unterhalten in den Pausen und gelacht. Und während der Verhandlung heißt es dann häufig, das weiß ich nicht mehr. Und auf konkrete Fragen folgt dann ein, kann schon sein. Aber es gibt auch Zeuginnen und Zeugen, die schlicht lügen. Die falsche Täterbeschreibung eines vermeintlichen Südländers, die haben wir ja schon gehört. Aber auch das Mädchen, um das es anscheinend bei diesem Streit zwischen Simon und Fabian ging. Eine 16-Jährige, lügt. Und das schon gleich nach der Tat, denn als die Polizei sie dort als Zeugin befragen will, da kennt sie angeblich keinen Fabian. Den Jungen, den sie etwa ein Jahr lang als ihren Freund bezeichnet hat. Das ist selbst mit sehr, sehr viel Alkohol nicht zu erklären. Vor Gericht wird sie dann mit dieser Aussage wieder konfrontiert und gibt dann auch zu, gelogen zu haben. Sie wollte heim, nicht noch von der Polizei lange befragt werden, dann würde es ja noch später. Ihrer Mutter hatte sie nämlich gesagt, sie sei auf einem Geburtstag einer Freundin und nicht im Wiesbadener Kulturpark. Nachdem sie sich dann also aus der Affäre gezogen hat, geht sie mit Freunden noch zu einem Fastfood-Restaurant und dann mit der Bahn in den Rheingau zu einem Freund. Es sei nicht viel gesprochen worden auf dieser Fahrt. Was genau, weiß ich nicht genau, lautet ihre Antwort auf Nachfrage. Was ihr denn durch den Kopf gegangen sei, als sie von Fabian erfahren habe und dass er ins Krankenhaus muss. Und dass der neue Freund für den Tod ihres Ex-Freundes verantwortlich sein könnte. Auch das weiß sie nicht genau. Ein komisches Gefühl habe sie nur gehabt. Zuneigung habe sie für Fabian noch immer verspürt. Umso abenteuerlicher mutet ihr ganzes Verhalten rund um die Tat an. Im Rheingau sitzt der Freundeskreis dann noch 1-2 Stunden zusammen. Dann legt man sich schlafen. Nachdenklich sei sie gewesen, habe sich gefragt, was da genau passiert sei und wie es Fabian wohl so gehe. Ziemlich kalt alles. Aber immerhin hat sie ausgesagt. Andere Zeugen erscheinen erst gar nicht vor Gericht und wieder ein anderer Zeuge, der bei der Polizei schon mal ausgesagt hat, sagt jetzt vor Gericht, dass man diese Aussagen vergessen könne, weil ohnehin alles gelogen sei. Und das alles bei einem Prozess, wo es um einen 18-Jährigen geht, der totgetreten wurde. Man hat den Eindruck, es geht um einen dummen Streich oder so, aber diese ganze Tragweite des Prozesses, die scheint hier irgendwie niemandem so richtig klar zu sein. Die Frage ist nur, warum? Manche scheinen einfach nur keine Lust auf den Prozess, auf die gestohlene Zeit und die Fragen zu haben und einfach irgendwie durchkommen zu wollen. Ich wollte das einfach für mich abhaken, sagt eine Zeugin. Gefolgt von, na klar, wieder vielen Gedächtnislücken. Eine 14-Jährige regt sich dann noch darüber auf, dass eine Freundin sie, wie sie sagt, da reingeritten hat, ihren Namen genannt und sie nun wegen ihr hier erscheinen muss. Bei anderen ist wirklich die Frage, wollen sie jemanden schützen oder entlassen? Das ist wirklich ziemlich seltsam. Und egal mit welcher Strategie es die Vorsitzende Richterin Ingeborg Bäumer-Kurand auch versucht, sie schafft es nicht, die, nennen wir es mal, vergesslichen Jugendlichen umzustimmen. Mal mit einer wirklich Engelsgeduld, die schon fast bewundernswert ist, mal auf die eher zumindest verbal härtere Tour. Anders verhält es sich bei dem Freund, der mit Fabian mit dem Zug nach Wiesbaden gefahren ist. Er ist der erste Zeuge, bei dem man vor Gericht Emotionen verspürt, bei dem nicht Gleichgültigkeit an erster Stelle zu stehen scheint. Er und Fabian kennen sich schon seit dem Kindergarten. Der 17-Jährige hat einen guten Freund verloren. Es ist die Nachfrage des Staatsanwalts, die alle Dämme bei ihm brechen lässt. Was hat es bei ihnen ausgelöst, den Freund so am Boden liegen zu sehen? Es folgt ein Weinkrampf und die Gewissheit, dass die Geschichte diesem Zeugen hier vielleicht zum ersten Mal nicht wirklich egal ist. Die Aussage, dass Fabian fröhlich ist auf der Zugfahrt, dass er sich auf einen Abend mit Freunden freut und ein paar Stunden später blutend auf einem Parkplatz liegt. Es ist einer der wenigen Hoffnungsschimmer, wenn man so will, in diesem Prozess. Nicht, weil durch diese Aussage die Beweiskraft erhöht oder der Fall aufgeklärt ist, aber zunächst haben sich da alle Beteiligten etwas anderes vorgestellt, als es noch im Vorfeld hieß, mehr als 20 Zeugen werden geladen. Das klingt schon nach Aufklärung, nach einer guten Rekonstruktion von Fabians letzten Stunden und dem Tatablauf und vielleicht ja auch nach der Frage des Warums. Aber wie gesagt, es kommt wenig Erhellendes von den Zeugen, wenn sie denn überhaupt etwas aussagen. Oder aber, wenn sie denn wenigstens erscheinen würden, so wie das bei einer 17-Jährigen der Fall ist. Im Internet gibt es viel von ihr zu lesen, da kommen wir gleich noch zu, aber vor Gericht taucht sie nicht auf. Stattdessen kommt ein Brief, worin nur steht, dass sie nicht kommen werde. Und normalerweise ist es dann so, man wird ganz komfortabel abgeholt von der Polizei. Aber an keiner der bekannten Adressen hat die entsandte Polizeistreife das Mädchen getroffen. Also zurück ins Internet. Die 17-Jährige ist hier auf verschiedenen Plattformen zu finden unter dem Namen Dark Devils Tochter. Devil, so wird Oliver B. genannt. Im Kulturpark kennt man den Namen Devil, verbindet ihn mit dem Angeklagten. Der Name sagt schon viel aus, aber eben auch der, den sich die 17-Jährige gibt. Wie ein Vater vergöttert sie den 32-Jährigen. Du fehlst mir so, Papa, schreibt sie. Ohne dich ist alles scheiße. Wir waren wie Kaugummi und sind es auch heute noch. Soweit so, ja, ungewöhnlich, aber okay. Sie hat aber nicht nur Zuneigung für den mutmaßlichen Täter, sondern auch eine gehörige Portion Abneigung gegen alle, die ihren Papa etwas wollen. Ich hasse die Justiz und alle, die meine Sachen hier ausdrucken. Diese Sachen schreibe ich für Olli, schreibt sie. Und alle, die gegen den Devil aussagen, denen wird es so gehen wie Fabian. Die werden eine aufs Maul bekommen, so sagt sie. Noch ein Zitat dazu. Ich lege dich genauso um wie Fabian. Dazu kommen noch Beleidigungen, die ich hier gar nicht erst zitieren will. Und zwar nicht nur gegen potenzielle Opfer, sondern auch gegen Zeugen, die aussagen könnten und gegen die Familie des Opfers. Es bleibt aber nicht bei Worten. Nein, das vorweg, sie legt niemanden um, aber sie schändet den Ort der Trauer für Fabian. Reißt ein Kreuz raus, das am Tatort aufgestellt worden ist. Es ist unfassbar und niemand versteht so richtig, warum dieses noch Kind, dieses Mädchen so eng an Oliver B. hängt. Aber auch bei anderen Menschen gibt es Sympathie für den Älteren der beiden mutmaßlichen Täter. Online denkt man darüber nach, ihm ein Ständchen zu singen während der Verhandlung. Mehrere Personen beteiligen sich an der Diskussion darum, welcher Song denn gut passen würde. Und es wird einfach Solidarität bekundet. So, als säße der Leidtragende in der Geschichte nicht auf der Seite der Nebenkläger, sondern auf der Anklagebank. Zurück zu Dark Devils Tochter. Sie kommt doch noch ins Gericht, wenn auch nur unter Zwang und in Handschellen. Freiwillig scheint sie nicht zu kommen. Ihr Untertauchen hat aber nun ein Ende, denn die Polizei konnte die 17-Jährige ausfindig machen. Und im Gerichtssaal trägt sie dann einen Pullover des Angeklagten Oliver B. Ein demonstratives Zeichen, zu wem die Jugendliche steht. Sie sagt, B sei der liebste Mensch, den sie kenne. Wer etwas anderes behauptet oder gar gegen ihn aussagt, der wird von ihr bedroht. Online, aber auch auf der Straße. Wenn du gegen Olli aussagst, dann mache ich dich hier kalt, soll sie einem Zeugen gesagt haben. Online folgen dann weitere Drohungen und Hasstiraden. Und deshalb ist sie auch nicht mehr nur als Zeugin, sondern ebenfalls als Gegenstand der Ermittlungen hier im Gerichtssaal. Nicht im Verbrechen gegen Fabian S., aber wegen Bedrohung. Etwas zur Aufklärung beitragen, naja, ihr werdet es euch gedacht haben, kann Dark Devils Tochter aber auch nicht. Ausgesagt wird gegen B aber trotzdem. Zeugen belasten ihn, schildern, wie er mehr oder weniger aus dem Nichts loslegt und Fabian geschlagen und getreten hat. Dazu kommt das Blut des Opfers, das an den Schuhen und an der Hose des 32-Jährigen festgestellt worden ist. Und da möchte ich den liebsten Menschen einfach mal in Frage stellen. Und am Ende dieses Marathons aus wirklich vielen geladenen Zeuginnen und Zeugen steht noch immer wenig Handfestes und vieles, was vage ist. Vieles, was so gewesen sein könnte, vieles, was denkbar ist, aber eben vor allem auch vieles, was im Verborgenen bleibt. Etwa die Rolle, die der Alkoholkonsum der beiden Angeklagten gespielt haben könnte. Beide geben mir an, sich komplett abgeschossen zu haben und ein Mediziner hat die beschriebenen Ausfallerscheinungen wie Filmrisse und so weiter dann mal abgeglichen, also geschaut, was hätte das denn in Promille bedeutet? Und dabei ist er dann so bei 4 bis 5 Promille gelandet, was aufgrund der Beschreibungen der beiden und dem weiteren Verlauf des Abends nicht sein kann. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit von Simon R. wird von einem Gutachter ins Spiel gebracht, aber auch diese Hoffnung für den Angeklagten auf eine Abmilderung des Strafmaßes vergeht recht schnell. Beziehungsweise auch hier wieder möglich ja, aber so nennt es die Anwältin der Nebenklage, schwach begründet. Eine verminderte Schuldfähigkeit könne auch für Oliver B. nicht ausgeschlossen werden. Mache ihn Alkohol in Kombination mit seiner hysterischen Persönlichkeitsstörung, so ein Gutachter, noch gefährlicher. Alkohol, und den konsumiert der Angeklagte wohl nicht selten, erhöhe bei ihm das Risiko einer Gewalttat. Es sei ein Hang zu Gewaltstraftaten erkennbar, was schon auf eine Sicherungsverwahrung nach der Haft hindeutet. Aber vor einem Urteil, wie auch immer das ausfallen könnte, stehen ja noch die Plädoyers. 2,5 Stunden nimmt sich der Staatsanwalt dafür im Dezember 2011 und der skizziert noch einmal bedrückend und eindringlich zugleich den Ablauf mit all seiner Brutalität. Die treibende Kraft bei der Tat: Oliver B. Er, der sich Devil nennt und auch von anderen so genannt wird und am Schlachthof eigentlich völlig fehl am Platz ist. Viel älter als die anderen, teilweise noch kindlichen Besucher des Kulturparks ist er. Gemeinsam haben sie die schwarze Kleidung, das Zugehörigkeitsgefühl der Gothic-Szene und den Hang zum missbräuchlichen Alkoholkonsum. Die Auseinandersetzung zwischen Fabian und Simon, die betrifft ihn eigentlich null. Sie findet auch nicht direkt vor seinen Augen statt und sie wäre, auch wenn das jetzt natürlich hypothetisch ist, mit Sicherheit auch glimpflicher ausgegangen. Doch dann sagt Oliver B. zu seiner Gruppe: Moment, ich muss da was klären. Klingt ja eigentlich eher nach Aufpasser. Da hinten schlagen sich zwei, ich kläre das, trenne die beiden, gehe dazwischen. Stattdessen aber eskaliert er. schlägt auf Fabian ein und tritt dem am Boden liegenden Auszubildenden, 13 Jahre jüngerem, mit so einer Wucht gegen den Kopf, dass er sich später noch beklagt, dass ihm seine Füße schmerzen, trotz Stahlkappen. Die Zeugin, die etwas Brauchbares vor Gericht gesagt haben, die berichten, da habe man nicht hinschauen können. So brutal, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe, wird ein anderer Zeuge zitiert. Simon R. wird wie auch immer davon angestachelt, macht auch noch weiter mit. In welchem Ausmaß, lässt sich nicht genau sagen, nur Devils Wirken wird von Zeugen beschrieben, als massiv, brutal und erbarmungslos. Aus diesen Ausführungen ergibt sich dann auch das geforderte Strafmaß. Oliver B. soll lebenslänglich hinter Gittern und, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, auch noch in Sicherungsverwahrung. Simon R., der zum Tatzeitpunkt 16 und damit Jugendlicher war, soll eine Jugendstrafe von 8 Jahren und 6 Monaten bekommen. Die Nebenklage fordert sogar die Höchststrafe von 10 Jahren. Die Verteidigung aber sagt, das war kein Mord, sondern Körperverletzung im Fall von Simon R. Es sei ein Streit wie auf dem Pausenhof gewesen und die Körperverletzung des Angeklagten habe nicht zum Tod von Fabian geführt. Daher sei auch die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe von 8 Jahren und 10 Monaten zu hoch. Sie fordern eine Jugendstrafe auf Bewährung. Oliver B. hingegen, ja auch bei dem sei ja kein Tötungsvorsatz nachweisbar. Er habe unüberlegt gehandelt und sich in einen Streit eingemischt, allerdings nicht mit dem Vorsatz zu morden. Er soll einen Entzug durchlaufen, um sein Alkoholproblem in den Griff zu bekommen, aber ein Mörder sei er nicht. Das Urteil wiederum im Januar 2012 geht dann aber eher in Richtung der geforderten Strafe der Staatsanwaltschaft. Simon R. wird zu 6 Jahren und 6 Monaten Jugendstrafe wegen Totschlags verurteilt. Bis zum Antritt seiner Haftstrafe bleibt er auf freiem Fuß, muss aber regelmäßig eine Bildungsmaßnahme aufsuchen. Das Gericht glaubt, dem ist die Konsequenz, die Schwere seiner Schuld gar nicht klar. Ihn wieder als ein ordentliches Mitglied der Gesellschaft zu rehabilitieren, das werde Zeit brauchen, so die Richterin. Aber zumindest steht so eine Rehabilitation bei Simon noch in Aussicht. Oliver B. scheint von so etwas sehr, sehr weit entfernt zu sein. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Allgemeinheit muss vor ihm geschützt werden. Dass er aus seinen Verfehlungen nichts lernt, hat er ja nun auch nicht erst einmal bewiesen. Bei ihm lautet das Urteil auch nicht Totschlag, sondern Mord aus niederen Beweggründen. Dazu passt auch, dass er nach der Tat noch gesagt hat, wenn ich wegen Simon in den Knast muss, bringe ich ihn um. Natürlich ist es selbstverständlich, dass er aufgrund seiner Tat ins Gefängnis muss. Kein Fabian ist daran schuld, wie online gewettert wurde, auch kein Simon, sondern er alleine und niemand sonst. Aber was bleibt von diesem grausamen Verbrechen nun? Es hatte die Diskussion um die Sicherheit in dem Park befeuert, war einer von vielen brutalen Gewaltvorfällen in der hessischen Landeshauptstadt. Erfreulicherweise ist der Park heute zumindest nicht mehr als großer Hotspot bekannt. Es hat sich einiges getan. Das Gelände wird besser beleuchtet. Hecken wurden zurückgeschnitten, um keine uneinsehbaren dunklen Ecken mehr zu ermöglichen. Es gibt einen Sicherheitsdienst, der im Sommer 2011 seine Arbeit aufnimmt und dann bis tief in die Nacht nach dem Rechten sieht. Regelmäßige Kontrollen und Kameraüberwachung. Den letzten Punkt schätzen die Beteiligten vor Ort gar nicht. Schlachthof und Kreativfabrik fühlen sich übergangen. Aber festzuhalten ist, es hat sich etwas getan. 100%ige Sicherheit, die gibt es eben nirgendwo. Schon gar nicht, wenn so viele Besucher aufeinandertreffen und dann auch noch so viel Alkohol im Spiel ist. Hinzu kommen 2012 auch pädagogische Maßnahmen wie ein mobiles Kontaktcafé, die Reihe Kultur im Park und damit auch gemeinsame Events für Jugendliche, bei denen Gewalt und Alkohol außen vor bleiben. Für Fabian und seine Angehörigen kommen diese Maßnahmen zu spät. Aber es folgen Maßnahmen und die Hoffnung, dass sich die Situation dadurch verbessern wird. Und für diese Folge war's das von uns. Ich hoffe, trotz schwerer Kost, dass sie euch gut unterhalten hat. Wenn dem so ist, dann bewertet uns doch im Podcast-Player eurer Wahl. Vielen Dank dafür. Danke auch fürs Zuhören bis zum Ende. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.